Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir der famose Micha. Guten Morgen.
Morgen.
Ihr hört Intern Moin, das ist unser Format, bei dem wir die Woche Revue passieren lassen. Wir wollen nochmal kurz zusammenfassen, welche Themen und Spiele wir diese Woche hier besprochen haben bei Insert Moin. Geben euch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche, was Micha und ich gerade so spielen und vielleicht noch ein oder zwei Hausmeister durchsagen. Wunderschönen guten Morgen. Und ich muss an der Stelle sagen, mein Kaffee schmeckt heute nicht. Das ist ganz furchtbar. Podcasten mit schlechtem Kaffee, das geht eigentlich gar nicht.
Oh je, warum schmeckt der denn nicht?
Ich bin gerade bei meinem Vater zu Besuch und habe hier irgendwie so eine andere Maschine und habe, glaube ich, zu viel Pulver und so eine Schraub-Espresso-Maschine und irgendwie kam der Druck nicht richtig in die Maschine und ich weiß auch nicht. Schmeckt furchtbar auf jeden Fall.
Oh je, yeah, ey.
Ich möchte eine Runde Mitleid
von dir. Eine Runde Mitleid, weil mein Kaffee ist nicht so scheiße. Aber ich brauche den ganz hart gerade, weil ich irgendwie super müde bin. Deswegen, wir eiern hier, also du eierst wegen dem schlechten Kaffee, ich eier, weil ich noch gar keinen Kaffee getrunken habe. Also eiern wir beide, ist doch schön.
So viel Gejammer hier am Morgen, soll uns aber nicht davon abhalten, trotzdem gut gelaunt über die Woche zu sprechen. Ich muss sagen, es war eine tolle Woche. Also die Themenauswahl diese Woche hat mir sehr gut gefallen, war sehr viel unterschiedliche Sachen dabei. Die Folge der Woche, die ihr morgen hört, ist die Faszination Apex Legends. Da habe ich mir von der wunderbaren Nina, auch bekannt als Odd Nina, die Streamerin, und von unserem guten Freund Kuro erklären lassen, warum sie mehrere hunderte Stunden in Apex Legends gesteckt haben, also das neue Battle Royale Spiel, was als Shadow Drop von den Respawn Entertainment Studios released wurde. Ich habe es mal versucht, ein bisschen zu spielen. Bei mir ist es immer abgestürzt. Ich habe mich trotzdem mit der Thematik ein wenig auseinandergesetzt, aber habe gedacht, naja, ich werde da jetzt, glaube ich, nicht dazu kommen, das wirklich intensiv zu spielen. Deswegen lade ich mir zwei absolute Spezialexperten ein, die mir die Faszination Apex Legends erklären. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden zu plaudern. Hört ihr morgen in voller Länge. Faszination Apex Legends.
Das ist cool. Ich habe auch nicht so viel. Das ist ja von den Leuten, die Titanfall gemacht haben. Und ich habe die Folge jetzt tatsächlich selber noch gar nicht gehört. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich fand das erste Titanfall vom Universum total cool, aber das Spiel dann ein bisschen doof. Und den zweiten habe ich leider gar nicht gespielt. Vielleicht packe ich den mal an, wenn ich den Apex Cast gehört habe, als Vorbereitung so ein bisschen. Das geht ja ziemlich ab, ne? Also es geht so langsam in so Fortnite-Regionen, habe ich das Gefühl.
Ja, 50 Millionen Spieler haben das jetzt inzwischen aktiv gespielt. Innerhalb von einem Monat ist sogar der Fortnite-Rekord gebrochen, also was die Geschwindigkeit an Spielerzuwachs angeht momentan. Also ist ein richtiger Knaller geworden, absolut. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Darüber haben wir ausführlich gesprochen in der Folge und los ging es diese Woche aber mit den Le-News. Da hatte ich mit Robin wie immer die Woche zusammengefasst und auch da gab es einiges zu besprechen, weil THQ so richtig ins Fettnäpfchen gegriffen hat. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. THQ hat gemeint, es wäre eine gute Idee, auf einem Messageboard, was für Pädophilie und Nazi Alt-Right-Bewegung und Gamergate bekannt ist, ein Ask Me Anything zu machen. Und ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber das sind so viele Dinge falsch gelaufen, dass man sich echt nur in den Kopf fassen kann. Darüber mussten wir ausführlich sprechen in Le-News.
Das war ein ziemlich weit verbreitetes Thema in der Spielebranche. Also letzte Woche ging es gefühlt um gar nichts anderes. Es ist sehr, sehr viel zu gewesen. Aber ich finde sehr gut, dass ihr das aufbearbeitet habt. Das ist aber auch ein Thema, das man nicht ignorieren kann. Und ihr seid da sehr, sehr ausführlich. Fast eine halbe Stunde habt ihr darüber geredet. Ne? Aber es hat sich auch war auch gut und wichtig, weil da gab es einiges zu klären. Also wenn ihr jetzt sagt, so, hä, wie, wieso, THQ, was ist da los, was geht ab, was ist Achan und so, reinhören, ihr habt das sehr, sehr gut abgedeckt.
Danke. Ja, wir haben versucht halt erstmal die Chronologie aufzudröseln, was da genau passiert ist, wie die Verkettung der unglücklichen Ereignisse stattgefunden hat und haben dann natürlich auch ein bisschen, wie wir das halt immer machen, einzuordnen und zu kommentieren. Also haben auch mit unserer Meinung nicht zurückgehalten, auch so ein bisschen versucht herauszufinden, wie kann denn sowas überhaupt passieren? Also man stellt sich das ja immer so vor, dass so in PR-Abteilungen oder auch in PR-Agenturen, dass es da mehrere so Sicherheitsstufen gibt, dass wenn jemand irgendwie eine Idee hat für eine PR-Aktion, dass die erstmal nochmal abgesprochen wird mit einem Team, dass darüber diskutiert wird, ist dieser Tweet in Ordnung. Aber das kann da irgendwie nicht so passiert sein, weil dass mehrere Leute gleichzeitig in einer PR-Abteilung noch nicht von 8chan gehört haben oder zumindest mal vielleicht kurz da eine Recherche laufen lassen, ist mir unerklärlich, wie das passieren konnte. Aber ich meine, ich bin ja immer so, ich glaube ja immer an das Gute im Menschen und ich glaube denen ja auch. Also wenn mir dann Leute sagen, sie haben noch nie von Agent gehört, ich möchte das ja dann auch immer glauben, aber in dem Fall fällt mir das irgendwie schwer. Andererseits fällt es mir aber auch schwer zu verstehen, wenn man das bewusst macht, also es gibt ja dann immer gleich die Leute, die sagen, oh, das kann kein Zufall gewesen sein, solche Aktionen, das war Absicht. Dann frage ich mich aber immer, mit welcher Idee dahinter soll man sowas denn mit Absicht machen, sich so dermaßen in die Nesseln zu setzen? Ich meine, das ist ja eigentlich auch nicht nachvollziehbar, warum man sowas absichtlich
macht. Man sitzt da und denkt sich, irgendwie seltsam und auch scheiße gelaufen. Natürlich für alle Mitarbeiter, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, also die mit ihren Produkten jetzt von THQ, aber die sind ja nicht klein. Das ist ja eben, dass die einfach sehr, sehr viele sehr, sehr viele Marken jetzt mittlerweile verwalten und das färbt jetzt natürlich auf alle ab, also auf ganz viele Entwickler weltweit, die mit dem ganzen Scheiß eigentlich gar nichts zu tun haben und weil das ja wirklich von oberster Stelle kam. Also das ist ja wirklich die vorderste Geschäftsfront sozusagen gewesen, die gesagt hat, hey, wir machen jetzt Agent.
Also die vorderste PR-Front natürlich, also der Chef von THQ hat sich danach dann davon distanziert, aber klar, aber auch trotzdem muss der natürlich in der Verantwortung stehen. Gut, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, deswegen lass uns mal zu einem Spiel kommen. Das war Ape Out, war dann am Mittwoch. Da habe ich mit dem Rainer Siegel gesprochen über das neue Hotline Miami mit Jazz, wie ich es genannt habe in unserer Folgenübersicht. Übrigens kurzer Hinweis an der Stelle, wenn ihr euch jetzt beim Blick auf den Kalender, auf das Wochenmenü oder auf die Folgen wundert, wo die Folgennummern hin sind. Wir haben gedacht, das ist mal an der Zeit, nach über 2900 Folgen, nee Quatsch, 2900, nach fast 2400 Folgen die Nummerierung wegzuschmeißen. Ich glaube, ihr habt gesehen, dass wir viele Folgen gemacht haben. Ich glaube, wir müssen nicht mehr weiterzählen. Ich weiß gar nicht, warum wir das so lange gemacht haben. Das bürgert sich dann halt einfach auch so ein, die Benennung. Aber da wir ja nicht chronologisch senden oder so, macht das ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Also die Information, welche Folgenummer eine Folge hat, ist eigentlich völlig irrelevant. Deswegen haben wir die jetzt mal rausgeschmissen und war auch eine Empfehlung von iTunes, die gesagt haben, also bei Apple ging so eine Mail rum, die gesagt haben, die Folgennummern könnt ihr rausschmeißen aus den Titelnamen. Es gibt ein eigenes Meta-Tag dafür und das befüllen wir ja auch brav. Also von daher seht ihr auch trotzdem in euren Podcatchern, wenn ihr wollt, welche Folgennummer das ist. Da wir das ja auch nie groß erwähnen oder da keinen Bezug drauf nehmen, haben wir die jetzt rausgeschmissen und experimentieren jetzt ein bisschen mit sprechenderen Namen für Folgen, also dass wir nicht nur den Namen des Spiels erwähnen, sondern auch versuchen, so ein bisschen Informationen reinzupacken, wie der Cast aufgebaut ist, in welche Richtung das Thema geht. In dem Fall eben sofort klar zu machen, Ape Out ist ein neues Spiel, das an Hotline Miami erinnert. Und wenn das nicht schon ein Kaufargument für dich ist, Micha, dann weiß ich auch nicht.
Ey, da muss ich gar nichts drüber wissen. Ansonsten. Also ich fand jetzt doch aber Miami tatsächlich selber gar nicht so geil wie alle anderen. Ich habe mich da nicht so gut reinfinden können. Ich finde aber diese Musik, ich habe wirklich nur 10 Sekunden von dem Gameplay von Ape Out gesehen. Ja, ist schon so. Das ist das Allergeilste. Also
sofort verliebt. Sofort,
also das ist ja richtig geil. Da hattest du diesen Film genannt, Whiplash, den man übrigens auch sehen sollte. Ist ein hervorragender Film. Ein ganz schön übertriebener Film, aber er ist trotzdem gut. Über einen Schlagzeuger.
Fantastisch, ja.
Und der hat, das ist, also daran erinnert es ja total, ne? Also dieses Gejamme so im Hintergrund mit Schlagzeug, das ist halt wirklich, der Soundtrack ist, dass da das Schlagzeug wirklich sehr frei gejammt wird. Und das ist ja wirklich so geil gemacht. Da hat sich richtig viel Mühe gegeben. Das sieht auf den ersten Blick nach nichts aus. Also Airport hat einen sehr minimalistischen Grafikstil. Man fragt sich, was gucke ich da eigentlich? Aber das ergibt alles Sinn, wenn man das in Bewegung sieht. Das ist toll gemacht.
Es ist fantastisch. Vor allem auch für dich als Musiker interessant. Die haben über 1000 Jazz-Samples quasi aufgenommen mit dem Schlagzeuger und machen das dann dynamisch. Also wenn du mit dem Affen gerade 2-3 Menschen gleichzeitig überwunden hast, dann kommt der Algorithmus auch und schaut sich an, was du gerade im Spiel machst. Wenn du viel bedrängt wirst von Gegnern, dann erhöht sich die Dramatik. Wenn du dann eher dagegen irgendwie langsam um die Ecke schleichst, dann wird halt das Schlagzeug auch langsamer. Also es ist immer so ein Grundbeat da, aber es reagiert halt dynamisch auf deine Spielweise und dadurch wird das Spiel eben mehr als nur ein Soundtrack, was es aus diesem Jazz macht, sondern du bist quasi gleichzeitig auch der Musiker in diesem Spiel, durch deine Art und Weise, wie du spielst. Super. Fantastisch.
Das ist richtig gut. Und was ich so gehört habe, soll das
sollte man sich
ja, unbedingt anschauen. Ja, und was ich so anschauen. Gehört habe, auch vom Spiel her sehr witzig und so.
Naja, also witzig nicht gut, es ist halt sackeschwer, aber durch diese prozedural generierten Level ist es das bessere Hotline Miami 2. Also es ist gar nicht so ähnlich wie Hotline Miami 1, weil Hotline Miami 1 ist halt eher so Super Meat Boy, du lernst dann, wo die Gegner stehen, das ist hier gar nicht, aber es erinnert eher an Hotline Miami 2, weil du halt sehr dynamisch reagieren musst. Also du weißt nicht, wo die Gegner kommen, auch wenn du stirbst, musst du immer wieder von vorne anfangen im Level. Aber dadurch, dass alles prozedural generiert ist und die Gegner zufällig sind, kommst du eher in so einen Flow rein, wirklich sehr, sehr reaktiv zu spielen, auf die Begebenheiten dich einzustellen. Und das passt halt auch fantastisch dann mit der Musik.
Ja, ganz toll. Ding. Also eins, das Indie-Game, ja, ist mir wieder voll am Laufen.
Ja. Voll. Wir waren uns auch beide einig, der Rainer und ich, dass wir über Ape Out auch am Ende des Jahres garantiert nochmal sehr viel hören werden, wenn es dann darum geht, so was war das beste Indie-Spiel des Jahres, das hübscheste Spiel, das kurioseste Spiel. Also Ape Out wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diesen Endjahreslisten auftauchen, allein schon wegen seinem Style und dieser musikalischen Untermalung. Witzigerweise, merkt ihr mal den Namen Saul Bass. Witzigerweise haben wir ja diese Woche, reden wir über ein Spiel, was geprägt ist von der Grafik von Saul Bass. Also das ist dieser, über den hatten wir schon mal gesprochen, nämlich genau vor einem Jahr wieder. Wenn wir gleich über unsere Archivöffnung reden, taucht der Name wieder auf. Da erwähne ich den gleich nochmal. Und ich fand es sehr amüsant, dass wir zwei Spiele haben, die ein Jahr Abstand zueinander released wurden, die sich auf cool. Saul Bass beziehen. Aber da rede ich gleich drüber, weil du möchtest mir jetzt erstmal über Dirt erzählen.
Ja, ich habe Dirt ganz schön alles durch den Dreck gezogen, ne? Es ist ein Spiel, es ist so versaut und dreckig. Also da geht's nur um Schmutz. Also das ist wirklich, du hast sowas Schlammiges, Schmutziges habt ihr noch nie gespielt, weil es geht um Rallye-Rennen. Und da wird so richtig schön die Karre durch den Dreck gezogen. Und ist natürlich, also Dirt 2.0 heißt es, Dirt Rally 2.0 ist der volle Name, ist selbstredend der zweite Teil von Dirt Rally, kann man schon fast sagen, ein Überraschungshit, den Codemasters gelandet hat. Als sie vor, ich glaube, drei Jahren, den ersten Teil so ganz, so hallo, hier ist der Early Access, guckt euch das mal an. Dann ist es eine ziemliche Kehrtwende zu dem vorherigen Codemasters-Titel gewesen, weil die haben nämlich dafür gesorgt, dass das Rennspiel-Genre so eine Rückspielfunktion erhalten hat. Also, dass man die Zeit zurückdrehen kann und wenn man mal so einen Fehler auf der Rennstrecke gemacht hat, dann ist das ganze Renngenre komplett versaut. Also das war, man spielt Grid oder das erste Dirt oder so und denkt sich, hä, wieso, why, warum? Also man fährt gegen die Wand und man hat gar nicht das Gefühl für Gefahr. Dieses Dirt Rally 2.0 basiert auf dem ersten, was wirklich beinhart ist. Das erste war wirklich Rennsimulation und es gibt das ein oder andere Rallye-Spiel, das noch ein bisschen schwerer ist, sowas wie Richard Burns Rally. Aber trotzdem muss man sagen, für so ein großes Produkt, wo halt auch richtig entsprechend Budget hintersteht, ist es auf jeden Fall eine totale Kehrtwende, eine Rückbesinnung auf, was so Rennspiele eigentlich wirklich faszinierend macht, nämlich, dass man dann auch mal, ja, dass man jederzeit einen Fehler machen kann. Und das kann bei Rallye-Rennen natürlich total schnell passieren. Also du kannst mal irgendwie doof in den Stein reinfahren oder du übersiehst eine Furche oder du hörst den Co-Pilot nicht richtig zu und zack, fährst dann 8 Minuten lang, das sind wirklich relativ lange Etappen, 8 Minuten lang von der 10-Minuten-Strecke wirklich fehlerfrei und dann haut sich einmal so richtig voll vor den Zaun oder du tust einmal einen blöden Fehler und zack, nicht nur Scheinwerfer vielleicht kaputt und du siehst dann schlechter, sondern es ist auch einfach der perfekte Run im Arsch. Aber das macht den Reiz eben aus. Also man kommt wirklich ins Schwitzen, weil da wirklich was auf dem Spiel steht und das ist eine tolle Sache. Und dieses Gefühl bringt es eigentlich ganz gut rüber. Und das habe ich mit dem
Du schaffst es tatsächlich, Micha, einen Dark Souls-Vergleich im Podcast zu bringen, ob Dirt Rally das Dark Souls der Rennspiele ist.
Also,
bitte 5 Euro in die Dark Souls-Kasse.
Also kein journalistisches Format über Spiele darf sich so nennen, wenn nicht mindestens einmal im Jahr so ein Dark Souls-Vergleich stattfindet. Ich werde dann bei Sekiro sagen, ob es vielleicht das relligste Dark Souls ist, weil es sehr schnell aussieht.
Wäre das geil, bei Sekiro, komm, das machen wir. Wer es schafft, bei Sekiro sozusagen, ist es das Dirt Rally der Action, der 3D-Action-Spiele.
Es sieht sehr viel schneller aus als die anderen Dark Souls. Deswegen glaube ich fast, dass es passen könnte. Also ich bin mal gespannt, ist ja bald soweit.
Ja, wahrscheinlich.
Wir werden sehen.
Vielleicht ist es auch so versaut. Ja. Aber ich muss ja sagen, ich bin großer Fan der Rückspulmechanik.
Oh nein.
Du hast in dem Ankündigungstext von dieser Folge hast du geschrieben, es gibt immer mal wieder Mechaniken, die ein Genre versauen oder kaputt machen. Und ich finde es total unfair, weil ich bin halt einfach so, ich gebe dann auch so ein bisschen mehr über meine Grenzen hinaus bei so einem Rallye-Spiel, als ich eigentlich sollte. Natürlich verändert das die Spielweise und ich mochte das total gerne, als die Rennspiele dann diese Rückspulmechanik eingebaut haben, weil man dann halt eben noch mehr ans Limit gehen kann vom Fahren. Ich verstehe schon, was du meinst, dass diese Mechanik natürlich so ein bisschen den Reiz kaputt macht, aber man muss sie ja nicht nutzen. Aber sie gar nicht drin zu haben, finde ich dann eigentlich auch wieder blöd, weil ich halt gerne so spiele. Also das ist halt immer die gleiche Diskussion, so Spieler... Erleichterungen, Spielhilfen. Früher haben sich die Leute auch über Quicksave aufgeregt und so weiter. Es gibt ja dann die Möglichkeit zu sagen, hier hoher Schwierigkeitsgrad, keine Rückspul, mittlerer Schwierigkeitsgrad, irgendwie dreimal Rückspulen in einem Rennen. Also ich finde es okay, wenn das drin ist, weil ja darüber ja
auch... Ich glaube, es kommt schon auch so ein bisschen auf die Art des Rennspiels an. Aber das ist halt eben das, was bei Rallye so schwierig ist. Also ich würde gar nicht sagen, dass es bei Grid so schlimm ist. Grid ist ja viel arcadiger zum Beispiel. Und da passt es dann auch deutlich besser rein. Das finde ich da schon auch okay. Aber bei Rallye ist es ja, da kommt es ja wirklich drauf an. Also es ist, du bist ja auch alleine auf der Strecke und das bist du und die Strecke und wie du blindsetzt. Und das ist halt so ein Ding. Das haben wir übrigens mit dem Michael Wiczurek gemacht, der ehemals Golem bei Beheiser, also der Videoredakteur, der auch sehr gerne über Raytracing spricht.
Und Gamescom-WG-Partner.
Richtig, und er ist ein ziemlicher Rallye-Experte, was Rallye-Fan. So Rennspiele und Rallye-Fan, und mit dem werde ich dann auch den nächsten Mal wie Rallye 4 noch besprechen, weil das fanden wir, ging letztes Jahr ziemlich unter dem Radar von vielen runter und ist sehr viel besser als sein Ruf. Da werden wir den nächsten Mal drüber reden. Ja, aber diese Woche war das dann, ging es dann über Jet Rally 2.0 und da gab es einiges zu reden. Und wir haben noch separat ein Interview veröffentlicht mit dem Chefentwickler und dem Consultant. Also da gab es auch einen richtigen Rennfahrer, der war mit dabei, der also den Rennsport kennt, mit dem habe ich mich hauptsächlich darüber unterhalten, wie man diese, was so vergleichbar ist. Also wie weit an die Realität geht denn so ein Spiel tatsächlich? Und die waren ja erstaunlich ehrlich. Also haben gesagt, was klappt, was nicht klappt. Also durchaus ein interessantes Gespräch. Das findet ihr, deshalb gibt es zwei Folgen zu Dirt Rally 2.0. Einmal halt unser normales Gespräch und dann das Interview nochmal separat für die Leute, die das dann extra hören wollen.
Also auf Patreon und Steady findet ihr das als kleine Bonus-Episode. Wir haben gedacht, das macht vielleicht Sinn, das irgendwie auszukoppeln. Dann kann man die auch getrennt voneinander hören als Bonus-Content. Genau. Da wir jetzt ja auch diese Nummerierung nicht mehr haben, haben wir gedacht, das bietet sich irgendwie an. Und diesen Inhalt findet ihr auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr diesen Podcast unterstützen und supporten. Und dann erhaltet ihr einen eigenen persönlichen RSS-Feed, den ihr dann einfach in euren Podcatcher importieren könnt. Könnt natürlich auch auf dem Desktop hören. Es gibt auch eine eigene Patreon-App. Ihr könnt es in iTunes importieren. Also egal wie, ihr werdet diesen Podcast dann einfach jeden Tag frisch per Haus geliefert bekommen über euren RSS-Feed.
Ja, wir können uns ja mal Feedback geben, wie das ist, wenn wir so Interviews auskommen. Also wir glauben, wir sind natürlich absolut überzeugt davon, dass es besser ist. Aber es kann ja sein, dass es überhaupt nicht gut ist und wir das demnächst wieder so einbetten sollen, normal in die Folge, wie wir das 2000 Folgen lang vorher gemacht haben. Sagt uns das einfach. Aber wir glauben einfach, dass es so besser funktioniert, weil viele haben Bock auf so ein Interview und es ist auf diese Art und Weise auch findbar sozusagen. Also man hat dann einfach das nochmal, es ist präsenter. Ja. Es gibt aber auch viele Leute, die sich gar nicht so sehr für Interviews interessieren. Und deswegen dachten wir, wäre das jetzt hier die beste Lösung. Können uns ja mal Feedback geben.
Genau. Die nächste Folge vom Freitag, die gibt's sozusagen auch als Bonus frei für alle. Also ihr findet die natürlich trotzdem auch in eurem Patreon und Steady Feeds. Aber da wir da eine Crossover-Folge gemacht haben mit unseren guten Freunden von ABXO, die haben jetzt auch ein neues Podcast-Format gestartet. Der Sebastian und der Elias, die kennt ihr von den Rocket Beans und von Game 2. Also Sebastian ist Game 2-Redakteur, Elias kennt ihr von den Rocket Beans. Die waren früher auch schon unterwegs als ABXO, haben so ein Videoformat gemacht, so wie du früher mit der Kollisionsabfrage Videos gemacht hast. Wirklich gutes Format gewesen, was dann leider so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist durch ihre neuen Jobs. Die waren früher auch schon öfter mal als Podcast-Gast bei uns, also Sebastian zumindest. Elias war gestern, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Und die haben jetzt wieder gesagt, eigentlich vermissen sie das so ein bisschen, dieses ABXO, so ein Rumexperimentieren. Und deswegen haben sie dieses Format jetzt als Podcast wiederbelebt. Und mit den beiden habe ich mich getroffen, um eine Brunch-Folge aufzunehmen zum Thema, das ist nicht gut gealtert, was bedeutet das eigentlich? Warum wird diese Floskel so gerne von Videospielredakteuren und Videoreviews und so weiter benutzt? Ah ja, hier guck mal an, das Spiel ist nicht gut gealtert. Und darüber haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, versucht ein bisschen zu analysieren, warum man diesen Satz sagt, was es denn eigentlich überhaupt bedeutet und dann auch herauszufinden anhand von ein paar Beispielen, ist es überhaupt gerechtfertigt zu sagen, ein Spiel ist nicht gut gealtert oder ist es eigentlich vielleicht eher unsere Wahrnehmung, die sich verändert hat, unsere Art und Weise, wie wir auf Spiele reagieren, die halt einfach schon ein bisschen einen Zahn der Zeit gespürt haben. Ja, also zum Beispiel, gutes Beispiel, die fixe Kamera von Resident Evil 2 jetzt im Vergleich zum Remake, da sieht man das ja ganz gut. Keiner würde heute mehr auf die Idee kommen, eine fixe Kamera in einem Horrorspiel zu machen. Aber damals hatte das ja durchaus nicht nur technische Gründe, sondern es wurde ja auch effektiv genutzt, um zum Beispiel bestimmte Sachen dir vorzuenthalten, um dich zu erschrecken. Ja. Also Alone in the Dark ist ja auch ein gutes Beispiel. Das würde man aber heute so nicht mehr machen können. Also Resident Evil 2 Remake mit fixer Kamera wäre lang nicht so ein Erfolg gewesen.
Da würde ich jetzt mal, und
darüber haben wir diskutiert,
shameless plug, auf mein eigenes Video verweisen. Weil ich habe nämlich genau zu diesem Thema ein Video-Essay gemacht, wo man das auch im Video sehen kann, warum die
mit den fixen Kameras, gell?
Warum die fixe Kameraperspektive da ist, dann verlinken wir doch gleich zwei Sachen. Aber dieses Video, ja, was leider nicht sehr viele Leute gesehen haben, vielleicht ist dieser Push dann also auch ganz hilfreich. Und das von den Jungs, das ist aber auch ein cooles Thema. Also ich höre das auch immer oft, ja, ist nicht gut gealtert und so. Ja, dann frage ich mich, ja, aber ist es vielleicht einfach, ne? Warum, woran liegt das? Liegt das an den Spielern, an den Spielen selbst? Ich würde ja zum Beispiel bei Resident Evil jederzeit die fixe Kameraperspektive bevorzugen. Da bin ich total in der Minderheit wahrscheinlich. Aber ich, das hat ja auch viel so mit Konventionen und Spielgewohnheiten zu tun, was so generell auch andere Spiele gerade so machen und vor allen Dingen auch, ob so eine Reihe sich weiterentwickelt. Also muss ja auch sagen, dass auch hier wieder, ich benutze es gerne mit Referenz auf Dirt Rally 2.0, hat ja Resident Evil 4 eigentlich das ganze Survival-Horror-Genre ziemlich versaut. Ja, also war dafür verantwortlich, dass es überhaupt ganz viele Third-Person-Shooter gab. Also der Cliff Bleszinski zum Beispiel, der Gears of War dann gemacht hat, der hat auch also angegeben, sodass ihn Resident Evil 4 maßgeblich beeinflusst hat. Der hätte diese Third-Person-View überhaupt gar nicht eingebaut, hätte einen Ego-Shooter gemacht. Aber der hat das gesehen, das Spiel gespielt und gesagt, das ist die Zukunft. Und ja, was soll man machen? Dann kam Gears, war auch erfolgreich. Und dann haben alle gesagt, nee, Third-Person-Shooter, das muss. Und dann gab es ungefähr so, ich weiß nicht, ein ganzes Jahrzehnt lang nur Third-Person-Shooter, also bis heute gibt es Third-Person-Shooter. Und viele davon sind natürlich hervorragend und sehr gut. Also ich, dass wir dann nur mal so an die Sachen von Remedy erinnern, so Alan Wake und Quantum Break und so, ist natürlich hervorragende Beispiele, dass die Perspektive jetzt nicht entscheidend ist. Aber was Resident Evil selber betrifft, weiß ich nicht, ob das dann ab da so in die richtig gute Richtung ging. Aber das ist ja alles irgendwie Teil der Diskussion. Also das will ich gar nicht vorwegnehmen. Hört ihr auf jeden Fall.
Genau. Also wie gesagt, könnt ihr frei hören auch und natürlich auch bei uns im Podcast-Feed. Viel Spaß damit und könnt ihr natürlich auch bei den ABXO B-Sides hören. Also direkt bei denen wird die Folge auch released. Geht doch da mal vorbei und sagt einen schönen Gruß von uns. Gut, das war die Woche, unser Rückblick. Bevor wir zum Ausblick kommen, was wir gerade spielen, blicken wir nochmal einen Schritt weiter zurück. Wir öffnen nämlich unser Archiv. So viele kostenlose Folgen diese Woche, Micha. Wir sind aber echt
großartig. Ja, wir haben die Spendierhosen an.
Oh, hallo. Ihr könnt im Archiv die Folgen finden, die genau vor einem Jahr released wurden. Wir haben beschlossen, dass wir jetzt immer parallel zu der aktuellen Woche auch die Woche von vor einem Jahr, also von 2018, frei verfügbar im Archiv machen. Einfach so aus Sicht der Kuration finden wir es einfach schön, wenn man dann diese alten Themen dann auch wieder findet. Wenn jetzt Spiele dann wieder neu auftauchen durch Remakes, durch, keine Ahnung, im Game Pass oder so, dann könnt ihr auch darauf zurückgreifen, im Archiv nach diesen Folgen gucken und dann vielleicht nochmal ein paar alte Perlen entdecken. Ich sag mal kurz, was wir diese Woche dann vor einem Jahr gemacht haben, welche Folgen ihr dort findet. Zum einer meiner Spiele des Jahres letztes Jahr, Into the Breach, ein Rundenstrategiespiel in wunderbarer Pixeloptik. Man landet auf einem fremden Planeten, bekämpft die Aliens Zug für Zug. Man hat immer nur 5 Runden, ein ganz, ganz feines, auf das minimalistische runterreduzierte Strategiespiel, aber ein so unglaublich gutes Spiel. Das spiele ich immer noch heute gerne, auch auf der Switch. Into the Breach, das war unsere Folge am Montag vor einem Jahr. Und am Dienstag hatten wir über Kingdom Come Deliverance gesprochen, was witzigerweise just nominiert wurde für beste internationale Spielwelt beim deutschen Computerspielpreis, beim DCP.
Ach, das ist ja, das sind geile Zufälle, weißt du? Insert Moin am Zahn der Zeit.
Ja, aber echt.
Sehr gut, recht gutes Timing, ja. Interessantes Spiel.
Ja, also da kann man auch mal reinhören. Das hat ja auch ein bisschen für Kontroversen gesorgt, das Spiel, wobei das ja eher eigentlich nicht die Spielwelt betraf, sondern die Aussagen der Entwickler drumherum, dass zum Beispiel keine Schwarzen im Spiel auftauchen und so weiter. Mhm. Wird auch in der Folge ein bisschen thematisiert, geht aber in der Folge, weil wir auch schon letzte Woche ja eine Folge hatten über die Diskussion in den News, war das auch Thema. Da geht es jetzt dann tatsächlich ein bisschen mehr ums Spiel selbst, was es macht und was es meiner Meinung nach auch gar nicht so gut macht. Also da sind auch einige Sachen dabei, die mir nicht so richtig Spaß gemacht haben. Und ich hatte mega Fieber, also das weiß ich noch. Immer wenn ich an Kingdom Come Deliverance denke, erinnere ich mich an meine Fieberwoche, weil ich sollte das eigentlich testen für die GamePro und dann lag ich mit 40 Grad Fieber flach. Ach, Kacke. Und habe das dann so die ersten zwei, drei Stunden des Spiels habe ich quasi wirklich original wortwörtlich im Fieberwahn verbracht. Und dann gemerkt, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Kennst du das, wenn man so irgendwas guckt oder spielt, während man so Fieber bekommt, dann ist man auf einmal so, hä? Und versteht die einfachsten Dinge nicht. Warum soll ich jetzt Schnaps trinken, um das Spiel zu speichern? Ich verstehe es nicht. Was soll das? Ich muss aufhören.
Ja.
Ja. Hat sich aber, glaube ich, inzwischen verbessert, das Spiel. Also es hatte ja auch so ein paar starke Bugs und komische Game-Design-Entscheidungen, dass man nicht frei speichern kann.
Ist aber auch nicht alles schlecht, ne? Also es ist ein interessantes Spiel, weil es hat merkwürdige Design-Entscheidungen, die man so von vielen europäischen Spielen auch kennt, wenn man ehrlich ist. Also Europäer haben so einen Hang dazu, experimentelle Features einzubauen, gerade bei Rollenspielen. Ist aber halt auf der anderen Seite wiederum auch interessant, weil es ein Rollenspiel ist ohne Magie und alles. Dieses Realistische hat man so in dieser Form halt auch nicht gesehen. Also auch wenn ihr jetzt sehr viel Kontroverse drüber gehört habt, muss man halt, sollte man sich vorher auf jeden Fall informieren, ob das okay für einen ist, dann trotzdem dieses Spiel reinzugucken. Aber davon abgesehen auch eins der interessantesten Rollenspiele, die so in letzter Zeit auch erschienen sind, weil sie halt nicht so sehr auf diesen Tropes rumreiten, die es so gibt. Den Anspruch haben, das realistisch zu machen.
Und du spielst auch keinen Helden, du spielst ja voll den Trottel eigentlich. Ja. So ein Bauernjungen, der dann widerwillig zum Helden irgendwie hochstilisiert wird, finde ich auch ganz interessant. Mir hat das Kampfsystem nicht so richtig Spaß gemacht und dieses so Fummelige, dass man halt so arg realistisch ist, dass man sich waschen muss und so. Aber es ist schon eins der interessanteren Spiele gewesen.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich jetzt mittlerweile technisch auch ein bisschen poliert, weil als es rauskam, hat es auch ein paar technische Probleme.
Ja, absolut.
Aber auch das ist ja mittlerweile üblich für große Produktionen. Also es wäre schön, wenn die Spiele fertig erscheinen würden. Aber jetzt, ein Jahr später, sind es ein bisschen gepatcht worden und so. Und sicherlich eine gute Gelegenheit, da nochmal rein. Sind da nicht lauter DLCs auch rausgekommen irgendwie?
Ja, klar, da gab es jetzt noch DLC-Pakete, aber die habe ich mir gar nicht angeschaut. Da war ich zu wenig drin im Spiel. Und witzigerweise jetzt auch genau der Mittwoch. Wir hatten doch das Ape-Out-Spiel am Mittwoch und auch an dem Mittwoch vor einem Jahr. Und das ist der Designer, den ich eben gerade meinte. Der Saul Bass ist ein Grafikdesigner, der auch viel mit Typografie und so gearbeitet hat. Und der wurde bekannt, weil der die Filmintros für ganz, ganz, ganz viele bekannte Filme damals gemacht hat, also Goodfellas oder so weiter. Es gibt so ganz charakteristische Filmintros, wo so mit so ausgeschnittenen so Cutouts halt gearbeitet wird, wo dann so eine Hand kommt und dann ist da so ein Auge drin und so weiter. Also sehr prägsam gewesen, dieser Typ. Und über den habe ich auch genau vor einem Jahr nämlich gesprochen bei dem Spiel A Case of Distrust. Das ist ein kleines Detektivspiel, so ein Adventure, was eben auch diesen Grafikstil hat, wie Ape Out ihn auch hat. Also eine Hommage an Saul Bass. Darüber rede ich dann auch in der Folge. Ist ein bisschen untergegangen, dieses Case of Distrust. Ich fand das eigentlich ganz geil. Das ist so ein Film-Noir-Adventure, was mit einem sehr coolen Humor daherkommt und eben der Grafikstil auch so dermaßen überzeugt. Da solltet ihr mal vielleicht reinhören, wenn ihr auf diesem Grafikstil irgendwie abgeht, ist das ein sehr empfehlenswertes Spiel. Witzig mit diesem Saul Bass-Zufall. Lamour, eine Folge, die du gemacht hast, die USK-Freigabeverweigerung bei Erotikspielen. Eine super Folge, muss ich mal an der Stelle sagen.
Dankeschön. Und ist auch gerade aktuell, weil die Sony hat in der Zwischenzeit die Richtlinien für solche Spiele angepasst. Also da geht es ja nicht nur um Erotik an sich, sondern halt aber auch um Erotik bei Charakteren, die ja einfach zu jung aussehen. Und da gibt es durchaus so verschiedene Regelungen in verschiedenen Ländern. Deutschland hat zum Beispiel ein ganz anderes Alter angegeben, für, also Mindestalter für Charaktere angegeben als etwa Frankreich oder Japan. Und das da gibt es natürlich einiges an Konfliktpotenzial. Die USK schon reagiert und gesagt, na gut, wir können jetzt diese Spiele, die ganze Zeit sexuelle Handlungen mit ganz eindeutig minderjährig aussehenden Charakteren zeigen, die können wir jetzt nicht mehr ab 16 oder so freigeben, das ist ein Problem. Und da hat auch Sony reagiert und gesagt, okay, also das sehen wir auch, das hat irgendwie zugenommen, denen ist das auch aufgefallen, deswegen gibt es da jetzt neue Richtlinien, die jetzt aber ein bisschen auch über diese minderjährigen Charaktere hinausgegangen ist. Also bei minderjährigen Charakteren ist ja klar, aber es ist ein bisschen, hat sich weiter ausgeweitet. Also jetzt momentan haben Spiele, die generell versuchen, erotische Inhalte zu transportieren, also auch mit erwachsenen Figuren, das ist jetzt deutlich schwerer bei Sony zu landen. Und ironischerweise ist das so, dass die jetzt alle auf der Nintendo Switch veröffentlicht werden. Auf der kinderfreundlichen Konsole sozusagen. Das ist total absurd. Aber das ist eine interessante Situation. Da gibt's jetzt, hat sich jetzt innerhalb von einem Jahr relativ viel getan. Und das Spiel, dessen Ausschlag dafür gegeben hat, also das Gaygun 2, das haben Benjamin und ich. Benjamin ist Psychologe, war bei diesen Podcast auch mein Gast und der, wir beide, unser Auslöser war halt Gaygun 2, das quasi die ganze Zeit an so einer Schule spielt und da kann man davon ausgehen, dass die ganzen Charaktere minderjährig sind. Das wurde der BPJM, also der Bundesprüfstelle, vorgelegt und die haben die Indizierung abgelehnt, weil die haben gesagt, nee, das sind ja keine eindeutig sexuellen Handlungen, die da stattfinden. Also die sehen das komplett anders als die USK. Das ist eine total absurde Situation irgendwie. Und ich überlege halt, dass ich da nicht ein Follow-up mache. Ich guck mal, ob ich da genug Informationen zusammenkriege. Weil gerade diese Sony-Sache ist relativ interessant. Und jetzt kam ja auch, es gibt ständig irgendwie so kleine, ich sag mal, Skandale in diesem Bereich. Das war jetzt kürzlich bei Dead or Alive auch so, dass sie da einen Livestream abgebrochen haben auf der Evo. Und da hatte dann Sony auch Bedenken, ob dieses Spiel in dieser Form rauskommt. Da gibt es auch ganz viele Bedenken wegen den DLCs, weil es bei die Kostüme der knapper sind. Es ist, es hört nie auf. Und es, ja, ich glaube, da kann man viel zu sagen. Aber ich überlege, könnt ihr mir mal als Feedback geben, weil.
Ja, mach mal ein Follow-up. Also für mir das Feedback eindeutig, ich will das gerne.
Also hören. Es hat, also diese Folge, das muss man aber auch ganz klar trennen. Also es geht nicht um Erotik allgemein. Ihr hört uns ja auch.
Ja. Ist eigentlich fast eine News-Folge, ja. Dass du halt über ein Thema,
es ist, nämlich also, die USK. Und das muss man aber auch trennen. Also nicht, dass ihr denkt, so, ach, die in seinem Ohren haben was gegen Erotik. Es geht jetzt nicht um Erotik an sich. Ihr hört uns ja auf. Wir finden Erotik ja selber super. Es geht um minderjährige Charaktere. Das ist der feine Unterschied. Das ist natürlich ein mega Problem. Und das haben wir in dieser, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben über eine Stunde drüber geredet, auch genau erklärt, warum das ein Problem ist. Und, das hat, dazu, da möchte ich mal verweisen drauf, die ist ja jetzt kostenlos. Ihr könnt da auch mal rein. Es tut nicht weh. Ihr müsst da rein. Das ist auch informativ, dann wisst ihr Bescheid. Vielleicht ist es auch erschreckend. Also vielleicht wusstet ihr gar nicht, dass solche Spiele überhaupt existieren. Und ihr kriegt jetzt total den Schocker. Dann tut es mir ein bisschen leid.
Genau. Also hört mal rein, insertmoin.de/archiv. Da findet ihr die Folge. Wenn ihr den öffentlichen Feed abonniert habt, könnt ihr dort auch direkt danach suchen. Also das geht auch. Man kann die Folgen auch direkt im Feed suchen. Dann ein Spiel, das ihr, glaube ich, nicht anhören musst. Da habe ich selber gar keinerlei Erinnerungen mehr. Need for Speed Payback. Das ist, glaube ich, nicht der Rede wert.
Ich habe es nämlich noch nicht gespielt. Und ich habe auch Bock drauf, weil ich voll auf die Need for Speed Sachen so abfahre.
Ja, ich ja auch. Wir sind ja beides große Arcade- und Need for Speed Fans, aber Payback war tatsächlich nicht sehr gut.
Ich habe es von mir selber noch nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen, ich enthalte mich.
Es hat dieses Problem, dass es dir zwischenzeitlich immer wieder die Kontrolle entreißt und dann kommt so eine Art Zwischensequenz und dann fährst du mit dem neuen Auto weiter. Das funktioniert mal ganz gut, aber so der ganze Drumherum, also diese Pseudo-Open-World, wo du dann irgendwie Kisten freispielst, hat überhaupt nicht funktioniert. Also es war kein gutes Open-World-Rennspiel, das funktioniert einfach nicht. Kam sehr schlecht weg bei uns auch und damals sowieso. Hört man ja auch heute gar nichts mehr davon. Ich bin gespannt, wie es mit der Need for Speed-Serie generell weitergeht. Da könnte sich ja bald mal wieder was tun. Also spätestens auf der nächsten EA Play, die jetzt übrigens gerade gesagt haben, sie machen keine Pressekonferenz mehr auf der E3, aber sie machen eine EA Play. Ich rechne schon damit, dass die Marke weiter existieren wird, selbst nach Payback.
Nee, das ist ja auch zu groß. Es kam ja auch vor zwei Jahren erst ein Kinofilm und so. Also ist ja schon auch eine Menge Also sie ist ja einfach bekannt. Also selbst wenn die Spiele nicht gut werden, der ganze Zeit lang kann man mit der Marke ja noch was machen. Ich glaube, da wird auch noch was kommen.
Dann abschließend im Archiv jetzt auch frei die Lin-News der Kalenderwoche 10 von 2018. Die Folge hieß Treiberprobleme im Flugtaxi. Da ging es wahrscheinlich um Doro Bär, die jetzt auch wieder diese Woche Reden von sich hat machen lassen über dieses ominöse Flugtaxi. Genau. Gut, dann kommen wir zu den Spielen, die wir jetzt gerade aktuell spielen, als kleiner Ausblick für nächste Woche. Wir hatten letzte Woche ja schon gesagt, dass wir DMC 5 spielen, dass du drin bist in Devil May Cry 5. Die Folge wird nächste Woche jetzt auf jeden Fall erscheinen, gehe ich mal davon aus, oder?
Ganz genau. Und ich sage auch gleich, dass es gar nicht die, also man hört jetzt so viele positive Sachen in der Presse. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch gut, das Spiel, aber ich wundere mich, dass einige Sachen gar nicht angesprochen werden. Also ich habe ganz schön viel Kritik an diesem Spiel, obwohl es eigentlich insgesamt schon cool ist. Aber da freue ich mich drauf. Also das werde ich zusammen mit dem Speckobst besprechen. Der könnte eine Doktorarbeit über Devil May Cry schreiben. dass der noch keine Devil May Cry-Tattoos hat, das ist eigentlich, das wundert mich. Und das ist eigentlich der ideale Gesprächspartner dafür. Und mit dem habe ich schon einen Termin ausgemacht. Und wenn das alles hinhaut, dann hört ihr die Folge auch auf. Also die kommt auf jeden Fall nächste Woche. Ich weiß nur noch nicht, welchen Tag. Also das kommt drauf an, wann wir die Aufnahme machen.
Ich bin gerade dabei, The Occupation zu spielen. So ein ganz amüsantes, britisches Spiel, was einen ganz neuen Ansatz fährt. Also das Spiel wird in Echtzeit gespielt. Mhm. Du hast 4 Stunden Zeit, als investigativer Journalist einen Fall zu recherchieren. Und man geht dann wirklich an diesen Ort, in diese Firma und sneakt dann da so rum und versucht irgendwie halt heimlich an irgendwelche Akten zu kommen, um herauszufinden, wer dieses Bombenattentat, was da passiert ist, irgendwie ausgelöst hat. Weil da wird dann jemand verdächtigt, ein Mensch mit Migrationshintergrund wird verdächtigt, diese Bombe gesetzt zu haben. Und daraufhin beschließt das Parlament ein neues Gesetz, um eben diese Einwanderungsgesetze zu verschärfen. Also ein recht aktuelles Thema, was vielleicht jetzt halt aus den USA nach Großbritannien versetzt wird. Die haben ja gerade ganz andere Sorgen mit ihrem Brexit, aber auch der Brexit hatte ja durchaus dieses Thema mit drin, die Migration irgendwie zu erschweren ins Vereinigte Königreich. Also ein sehr, sehr aktuelles Spiel, was natürlich dann auch in einem fiktiven Setting spielt, aber trotzdem sehr realistisch wirkt, ist aber in den 80er Jahren angesetzt, also auch vom Style her so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Bioshock vom Setting, finde ich irgendwie ganz interessant, ein britisches Bioshock. Habe ich mega Bock drauf gehabt. Ich bin nicht ganz so happy damit, wie die technische Umsetzung gelungen ist. Also es fühlt sich sehr fummelig an. Ich muss meine Gedanken noch ein bisschen sortieren, aber ich gucke gerade mal nach einem Gast, jemand, der auch Occupation gespielt hat, weil es echt ein erwähnenswertes und interessantes Projekt ist. Und ich glaube, für eine ganz bestimmte Zielgruppe auch ein
zum Beispiel Spiel. Mich, weil ich habe vorgestern die Retail-Version davon bekommen. Ja, ich habe es vorbestellt.
Was erzähle ich dir überhaupt?
Ich dachte gerade, lässt ihn mal einfach mal reden. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Aber es soll ja nicht so umfangreich sein durch diesen Echtzeitaspekt.
Wie gesagt, 4 Stunden Echtzeit, dann bist du einmal durch. Also ist so drauf ausgelegt, es mehrmals zu spielen. Aber dann machen wir das zusammen.
Also es ist wirklich ein cooles, fand ich von der Idee halt einfach total gut. Und es war für einen geringen Preis als Boxed-Version noch angeboten. Ich habe 20 Euro oder so. Da habe ich direkt mal zugeschlagen. Und hatte dann völlig vergessen, als ich das Spiel vorbestellt habe, weil das ziemlich lange angekündigt war und jetzt ist es eigentlich da und bin selber mal gespannt. Also vom Konzept klingt es gut und erinnert mich ein bisschen an The Invisible Hours. Kennst du das? Invisible Hours ist ein Mordfall, den du aufklären musst und du kannst dich da auch frei durch die Szenen bewegen und da läuft auch alles in Echtzeit. Und das ist so vom Spielprinzip ziemlich ähnlich, obwohl es nicht dieselben Entwickler sind, aber es ist quasi wie so ein interaktiver Film, wo du dann aber auch immer vor- und zurückspulen kannst. Dann läuft alles gleichzeitig. Und das Interessante ist, dass bei Invisible Hours aber alles innerhalb von einem Haus passiert. Und du musst halt immer vor- und zurück, um zu sehen, was mit diesen ganzen Parallelhandlungen passiert. Also was macht welche Person. Das ist wie so ein klassischer Mordfall, wie bei Agatha Christie. Da sind mehrere Leute sind in einem Raum eingeschlossen und so. Und jemand wird tot aufgefunden, so ganz klassisch. Ja, aber du kannst nur herausfinden, wer es war, wenn du halt wirklich dich überall durchs Haus bewegst und die Events miteinander kombinierst. Und daran hat es mich jetzt so ein bisschen erinnert.
Ein Spiel, wo ich gedacht habe, dass du es auf jeden Fall besprechen wirst, ist Devotion. Das hatten wir in den News gerade erwähnt. Und da ist mir dann aufgefallen, das ist eigentlich das perfekte Spiel für dich. Ein chinesisches Horrorspiel. Halt.
Nicht chinesisch. Und
ich hatte sogar schon einen Gast für dich.
Taiwanesisch.
Aber es spielt in China, genau. Es ist aus einem taiwanesischen Studio, aber es ist ein chinesisches Horrorspiel, weil es in China spielt. Man begleitet eine chinesische Familie. Und das wäre ja eigentlich perfekt für dich gemacht, so von der Art, wie dieses Horrorspiel funktioniert. Aber man kann es leider gerade nicht mehr kaufen. Das haben wir in der News-Folge letzte Woche ja besprochen. Aber das ist bestimmt schon auf deinem Radar.
Ja, ich habe sogar tatsächlich gerade so eine Recherche für einen Artikel am Laufen, wo ich generell mit sehr vielen asiatischen Entwicklern spreche. Und das war jetzt nicht Zentrum davon, weil das kam wirklich jetzt sehr spät während der Recherche. Aber da habe ich mit Red Candid Games tatsächlich Kontakt gehabt. Also ich habe die das war irgendwie, die haben mir eine E-Mail gesendet zu Fragen, die so ein bisschen in ähnliche Richtung gingen, und dann ist es dann wirklich einen Tag später passiert. Und es ärgert mich, dass ich das Spiel nicht sofort gekauft habe. Das war wirklich nur einen Tag lang auf Steam, bevor die Leute so wegen der politischen Kontroverse das da runtergezogen haben. Es gibt momentan keine andere Möglichkeit, das zu spielen, und das ist doof, weil erst, also abgesehen davon, sieht das Spiel auch einfach mega gut aus. Das sind die Leute, die Detention gemacht haben. Detention ist ein, das kann ich nicht oft genug loben, eins der besten Horrorspiele, die letztes Jahr erschienen sind. Finde ich überhaupt eins der gruseligsten Spiele, die überhaupt in dem Indie-Horror-Bereich rausgekommen sind. Extrem gutes Spiel, was aber auch politisch durchaus gewagt war. Und sich öffentlich über Politik zu äußern, ist ein gerade in China sehr schwierig. Und es ist ein chinesischer Publisher. Das ist das Brisante. Also es kommt zwar aus Taiwan, das Spiel, aber dieses, und die, also in Taiwan sind die Leute jetzt auch, ich weiß nicht, da habe ich nicht genau geguckt, da sind die Reaktionen auch nicht so positiv, aber das Hauptproblem ist, dass China da kritisiert wird. Und die Chinesen haben kennen da überhaupt gar keinen Spaß, zumindest die chinesischen Regierungen, und die blocken sofort alles. Und deswegen ist das dann auf Steam geblockt worden. Und da steht wirklich Steam auch selber auf dem Spiel. Also da hängt auch mehr dran. Dieses Spiel könnte vielleicht Steam auf den Plan der Behörden bringen, und die könnten vielleicht sagen, naja, wenn jetzt noch mehr Leute kommen, die solche Inhalte veröffentlichen, dann blocken wir Steam einfach. Und da ist das Internet nicht so wie hier. Da ist das dann, also wenn ihr wissen wollt, warum Artikel 13 so hart kritisiert wird, müsst ihr nur mal nach China gucken. Da ist es wirklich so, dass es sehr, sehr schwierig ist für die Leute. Also die haben auch Internet und so, aber die haben eigenes YouTube, die haben eigenes Google. Das ist alles sehr, sehr kontrolliert, was die Informationen betrifft. Und jetzt durch dieses Spiel ist es vielleicht nochmal so, ist für Spieler auch ein bisschen gefährlicher geworden.
Dann will ich mir Dawn of Man anschauen. Das sieht super spannend aus. Ein Aufbaustrategiespiel im Steinzeit-Setting, wo man wirklich halt die Dawn of Man, also die Dämmerung der Menschheit nachspielt, wurde mir auf dem Discord empfohlen. Hat, ich weiß gar nicht mehr, keiner einer, glaube ich, hat mir gesagt, schau dir das doch mal an. Das ist, sieht sehr spannend aus. Das werde ich tun. Der Review-Key kam jetzt gestern. Ich bin jetzt nur gerade nicht an einem PC-Rechner in der Nähe, aber sobald ich dann wieder zu Hause bin, werde ich mir das mal anschauen. Vielleicht auch ein bisschen streamen, Micha, denn das ist ein gutes Stichwort. Vielen lieben Dank an alle, die uns auf Twitch unterstützen. Wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, auf twitch.tv/manustreamt uns zu abonnieren. Gar nicht mal, weil wir jetzt die großen Streamer werden, sondern weil wir festgestellt haben, wenn man auf Twitch ein Abo dort hinterlässt, ein kostenloses Abo als Amazon Prime-Kunde, dann könnt ihr uns dort auch finanziell unterstützen, ohne dass ihr mehr Kosten dafür habt. Also wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, wenn ihr zum Beispiel diesen Videodienst dort abonniert und mit Twitch noch gar nichts am Hut hattet, dann meldet euch dort mal kurz an. Mit ein paar einfachen Klicks seid ihr dann auch Twitch Prime-Kunde. Das gehört dann quasi zu eurem Amazon Prime-Abo dazu. Und dann könnt ihr auf dem Kanal /manustreamt ein kostenloses Abo hinterlassen, und wir bekommen dann ungefähr 2,50 € oder 2,50 $ von diesem kostenlosen Abo von Amazon direkt spendiert, ohne dass für euch irgendwie Kosten entstehen. Man muss das leider einmal im Monat erneuern, dieses Abo, aber wir werden dann hier bei Intern Moin öfter mal daran erinnern, alle 4 Wochen dort mal zu klicken. Das wäre eine große Hilfe. Und es waren jetzt schon so ungefähr 70 Leute, die uns dort abonniert haben. Und das ist echt ein großer, großer, kostenloser Support, der uns sehr freut. Danke, vielen Dank an dieser Stelle diese Arbeit.
Das ist echt sehr, sehr cool. Also es ist wirklich, manchmal, bei vielen liegt es auch brach, weil sehr viele Leute gar nicht irgendwie daran denken, dass sie ja auch kostenlos dieses Stream, dieses Abo haben. Stream hat halt so ein, Stream ist ja schon, Twitch hat so dieses spezielle Modell, dass du halt, also die finanzieren sich halt über diese Abos, und Man kann natürlich mehrere im Monat abschließen, aber eins ist halt immer umsonst. Und das ist, das vergisst man oft. Also viele haben das gar nicht so im Blick. Das ist, ich ganz ehrlich, ich habe es auch völlig übersehen. Also ich habe auch irgendwie gar nicht dran gedacht. Also ich benutze Stream Twitch ab und zu mal, weil ich ab und zu hier und da mal reingucke in so einen Stream. Aber ich benutze das nicht regelmäßig und dann hat man das gar nicht so im Blick. Also es ist für mich jetzt kein tägliches Programm. Und
ja. Und das hilft uns wirklich sehr. Also wir haben ja die letzten Monate so ein bisschen zu knabbern gehabt, dass auf Patreon und Steady der Support so leicht runter ist. Mhm. Der ist jetzt diesen Monat, hat sich das wieder ein bisschen gefangen. Vielen Dank an der Stelle auch. Aber dadurch ist Twitch vielleicht auch einfach eine Möglichkeit für euch zu sagen, hey, ich höre euch irgendwie gerne, ich kann mir das aber gerade nicht leisten. Dann könnt ihr dort wenigstens ein Abo hinterlassen und damit können wir das vielleicht ein bisschen ausgleichen. Es sind jetzt schon so ungefähr 190 Dollar im Monat, die jetzt dann über Twitch reinkommen. Das ist natürlich ein guter Ausgleich für diese leichte Verlust, für die wir auf Patreon und Steady dann haben, um das auszugleichen. Und keine Sorge, ich streame auch ab und zu. Also ihr könnt dort dann auch tatsächlich mal zuschauen. Dawn of Man zum Beispiel wollte ich jetzt als nächstes mal ein bisschen streamen, wenn ich abends dann so in der Recherche bin und einfach mir neue Spiele anschaue, mache ich das mal ganz gerne, dass ich dann einfach den Twitch-Stream nebenher aufmache. Und dann kann ich mich auch ein bisschen dabei nebenher mit euch im Chat unterhalten. Macht mir in letzter Zeit tatsächlich sehr viel Spaß, weil ich eben ein gewisses Pensum erreichen musste bei Twitch, um diese Abo-Möglichkeit freizuschalten, habe ich tatsächlich so ein bisschen entdeckt, dass es sehr, sehr cool ist, einfach mit der Community direkt dann sich so ein neues Spiel anzuschauen und zu kommentieren.
Also es gibt ja auch viele Spiele, die man ganz kurz streamen kann. Also es ist ja, müssen ja nicht immer nur die Singleplayer-Sachen sein, wo man sich ein bisschen zu sehr was vorwegnimmt. Sowas wie Trials hast du zum Beispiel letztens gestreamt. Das ist ja ideal dafür. Also das ist ja wirklich so ein Game, wo man auch gemeinsam dann über deine Fehler lachen kann. da darf man dann auch mal völlig ohne schlechtes Gewissen Schadenfreude haben, wenn Manu in die Tiefe stürzt. Auf dem Bike.
Ja, begleitet mich durch die Nacht, wie ich scheitere in Spielen. Ja, und ich habe übrigens, ich bin ein reiner Audio-Streamer, also ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt da anfange, in die Kamera zu grinsen, also keine Sorge, ihr müsst mich weiterhin nicht angucken, ihr könnt mich weiterhin nur im Ohr genießen.
Ja, nee, würde sonst, also ist vielleicht auch besser so.
Danke.
Ein Witz.
Zum Thema apropos schlecht gealtert, gell? Genau.
Ja. Ja, das war das, was wir jetzt in nächster Zeit spielen. Auf so ein bisschen auf dem Plan ist noch das Left Alive, ne, was jetzt rausgekommen ist.
Das wollte ich gerade sagen. Das habe ich gerade mal wieder von meiner Liste gestrichen. Das ist einfach Schrott. Also Left Alive, ich weiß nicht, ob ich mir das antue. Ich habe mal kurz ein Auge drauf geworfen. Das macht einfach keinen Spaß. Ich mache ja nicht so gerne Folgen über Spiele, die dann so gar keinen Spaß machen. Ich meine, wenn ich über Left Alive, wenn ich das weiterspielen sollte, dann wird das halt auch eine sehr negative Folge werden. Und da habe ich meistens nicht so richtig Bock drauf. Also von daher an der Stelle eher die Warnung, Left Alive müsst ihr nicht kaufen, könnt ihr echt liegen lassen. Das ist tatsächlich nicht so gut geworden. Nee, wird wahrscheinlich auch keine Folge dazu
geben. Null Spaß. Ich hoffe, dass ich es mir angucken kann, weil ich eigentlich Muster angefragt habe. Und das soll angeblich, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch gestrichen, vielleicht kommt es auch gar nicht, weil das Spiel jetzt so schlechtes Feedback bekommen hat, ich weiß es nicht. Es soll angeblich noch eins kommen und ich würde mir das dann halt auch angucken. Ansonsten ist es eher so ein Fall, also wenn jetzt kein Muster käme, würde ich es mir irgendwie vielleicht in ein paar Monaten dann mal anschauen, wenn...
Es ist eher was für Hidden Gem, glaube ich, nächstes Jahr.
Nee, nicht Hidden Gem. Also das, wenn es scheiße ist, kommt er da nicht rein. Aber ich aus Neugier gucke ich mir das natürlich an. Einfach auch, weil ich selber wissen möchte, was da schiefgelaufen ist. Und weil ich halt einfach eigentlich die Komponenten super interessant finde. Das hat ja viele gute Ideen. Und dann zu schauen, was ist da schiefgelaufen, ist ja auch ein interessantes Fallbeispiel. Deswegen, aber... Naja, gucken wir mal.
Noch eine Sache zu Anthem, weil wir gerade, also wir haben ja in letzter Zeit jetzt wieder sehr viel aktuelle Spiele auch besprochen, gerade dann halt zum Release hin. Bei Anthem habe ich tatsächlich eher jetzt strategisch gewartet, bis das Spiel gut wird. Also ich möchte das ist ja so ein Games as a Service und die haben ja selber auch gesagt bei BioWare und EA, dass sie zum Release damit rechnen, nur so in den 70er Wertungsbereich zu landen und das ist dann okay, um eine gewisse Playerbase aufzubauen und dann konsequent daran zu arbeiten. Also es steht ja auch schon die ganze Roadmap steht schon für Anthem und so weiter. Die ersten Verbesserungswünsche wurden schon aufgegriffen. Die Ladescreens sind furchtbar lang momentan. Also das Spiel ist momentan noch nicht gut. Das ist okay, aber es ist nicht gut. Und ich möchte mir das gerne aufheben, bis es ein bisschen besser ist. Also ich würde dann einfach jetzt warten und Anthem in einem halben Jahr ein Revisited sozusagen abstatten, ohne es jemals zuerst besucht zu haben. Also ich werde mir dann einen Gast einladen, der es zum Launch gespielt hat. Und ich werde mir das dann mit frischen Augen anschauen, um dann auch darüber diskutieren zu können, was ist denn da schiefgelaufen, was ist denn da verbessert worden. Also von daher nur als Info für euch, Anthem liegt jetzt eher auf der Warteposition, weil bei Games as a Service macht es tatsächlich sehr viel mehr Sinn, meiner Meinung nach, da ein bisschen Zeit ins Land verstreichen zu lassen. Es ist ja kein reines Singleplayer-Spiel. Ja. Gut, was spielst du nach Devil May Cry? Was ist so in deinem Fokus?
Ja, V-Ready war ich, wie gesagt, mit dem Micha noch. Da gucke ich noch mal kurz rein. Genau, das habe ich halt letztes Jahr schon ziemlich ausführlich eigentlich gespielt, aber da hole ich mir das nochmal in Erinnerung zurück. Und dann gucke ich mir dieses One Piece Open World Game an, das World Seeker, so heißt das. Ja, das findet mein Kater natürlich auch fantastisch.
Ja, das ist dazu. Ja, Wahnsinn, er kämpft schon im Hintergrund. Wow,
wow. Ja, du willst Futter haben, ne? Kriegst du auch gleich. Wir sind ja hier gleich fertig. Wir sind hier gleich durch. Ja, Katzen kapieren das Konzept natürlich von Telefonieren und Skypen natürlich nicht, weil sie denken, man redet mit ihnen. Also für ihn sieht das jetzt so aus, dass ich vor diesem Mikro sitze und mit ihm rede. Also in seiner Sprache wahrscheinlich so, ja, ich gebe dir gleich was zu essen. Ja, du bist ganz toll. Das hängt da hinter mir am Sitz. Fällt er nicht runter? Ja, also wo war ich gerade? One Piece, genau. Das One Piece gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Weil ich einfach wissen möchte, wie also ich finde die Idee eigentlich ganz geil, dass man auf diesem Piratenschiff durch eine offene Welt tuckert, finde ich cool. Also wenn das so wird wie Pirates mit Klopperei, finde ich gut. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das könnte echt ein kleiner Geheimtipp für Leute auch werden, die sich vielleicht gar nicht so für One Piece erwärmen können. Ich habe mich mit One Piece echt null aus. Also ich habe vielleicht hier und da das Prügelspiel gespielt, bin da jetzt also nicht so drin im Franchise, aber ich finde halt einfach die Idee mit Piratenschiff und so, finde ich cool. Also bin ich mal gespannt. Und ansonsten, ja dann, das muss ich selber mal überlegen. Also ich habe hier so ein paar Titel auf den Schreibtisch liegen, bei denen ich aber nicht weiß, ob ich sie, wie schnell ich damit die spielen kann. Es kommen jetzt sehr viele japanische Titel raus, sehr viele JRPGs. Neues Atelier-Spiel kommt zum Beispiel, Death and Request ist raus. Das ist so ein sehr cooles, sehr cooler Mix aus verschiedenen Genres. Auch ein JRPG ist jetzt erschienen. Das sind so Sachen, wo ich auch nicht so genau weiß, ob und wie ich den Gast befinde. Und das sind eher so Fälle für unsere Snack-Formate vielleicht, weil mir da einfach dann die Gäste fehlen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch sehr viel Bock auf Le Snack mal wieder. Also wir könnten vielleicht mal ein Le Snack.
Das könnte vielleicht sein, dass es dann irgendwie da reinfällt. Nicht, weil ich die Spiele jetzt dumm finde, sondern eher, weil ich denke, es ist halt schwer, dafür Leute zu finden. Gerade bei diesen Nischentiteln. Und jetzt willst du auf den Schoß, ne? Also nicht du, Manu, sondern
Ja, ich wollte gerade sagen, du meinst mich.
Und das liegt dringend. Also, aber erstmal halt Devil May Cry, weil das muss erstmal, also das ist jetzt oberste Prio. Das muss als nächstes durchgespielt werden.
Alles klar. Was ich mir anschauen werde, da fällt jetzt das Embargo dann auch endlich für nächste Woche. Vielleicht schaffe ich es auch schon
Trudelbug. Stimmt, zu
da habe ich mega Bock drauf. Da kann ich noch gar nichts zu sagen, weil, wie gesagt, es ist noch das Embargo, aber das läuft nächste Woche aus und dann wird es da auch die ganzen Reviews zu geben und ich habe so Bock auf Trüberbrück, das Spiel von der Bild- und Tonfabrik und da möchten wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil es ist auch jetzt zigmal nominiert worden beim DCP, auch völlig zu Recht, was Grafik und Design und so angeht und ich habe selber noch nicht gespielt, deswegen kann ich auch noch gar nichts was groß zu sagen, aber ich bin sehr gespannt auf das Rätseldesign, weil ich ja gemerkt habe bei so klassischen Adventures, bei Point-and-Click-Adventures, dass die mich heutzutage nicht mehr abholen, weil sie schlecht gealtert sind, meiner Meinung nach, dieses Spielkonzept. Ja, und deswegen bin ich sehr gespannt, ob Trüberbrück das irgendwie schafft, mich da wieder abzuholen und vielleicht
also, so diese Genre wieder zu bewegen. Ich habe schon gespielt, ich kann ja jetzt wegen Embargo auch noch nicht sagen, ich habe es noch nicht durch, wohlgemerkt. Das ist so ein Spiel, das werbe ich immer zwischendurch ein, weil Adventures kann man ja auch ganz gut häppchenweise zocken. Also ich kann nur sagen, wir reden einfach nächste Woche darüber, weil das ist, ich spiele es auf einem Beamer tatsächlich. Also ich habe es auf dem Mac installiert und den Mac am Beamer angeschlossen und so sollte man Adventure spielen. Das ist sehr, sehr geile. Also Adventure kann nur generell ein Tipp für Adventures. Also wenn bei mir ist das in der Wohnküche der Beamer und dann ist es perfekt, um irgendwie mal in der Kaffeepause so ein Adventure zu zocken. Habe ich festgestellt, das ist cool. Nur so sehr entspannt. Also die bessere Kaffeepause ist das. Adventure zocken. sich Monkey Island Streitduelle liefern.
Ja gut, dann haben wir ja.
Wenn man Kaffee trinken, sehr, sehr gut.
Du podcastest ja, wie eine Kuh.
Oder wie
eine Kuh,
hört man das? Das Schnurren? Ja.
Nee. Doch, das Schnurren,
ja,
oder?
Der wubelt hier gerade unter dem Mikrofon rum irgendwie. Ja.
Na gut, dann müssen wir jetzt mal dringend den Podcast beenden, damit du den armen Kater füttern kannst. Das kann ich ja nicht mit anhören, diese Tierquäler.
Ja, das sind richtig kleine Schleimer, sind das. Ey. Ja. Keiner?
Gut. Das war's für diese Woche. Support auf insertmoin.de findet ihr alle Infos, alle Archivfolgen und natürlich auf steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr uns dann supporten und abonnieren und dann habt ihr ab morgen auch eine frische Folge in eurem Podcatcher.
Eine kleine Erinnerung noch. Wir verlosen Mikro und ihr habt eine Woche Zeit noch.
Genau.
Also das verlosen wir unter allen Patrons. Und
allen Steadys.
Und allen Steadys natürlich. Und die Gelegenheit ist heiß. Also es ist ein ziemlich teures Sennheiser Mikrofon und wäre vielleicht ein Tipp wert.
Ja, die Infos dazu findet ihr in der letzten Folge Intern Moin. Da steht dann alles, auch Teilnahmebedingungen und so.
Genau.
Wird am 15. März wird es verlost. Viel Glück dabei.
Alles klar.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.